Kunstgefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Herr Goritzki, ja. Ich finde es so schön, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich erstmal, dass ich Sie kennenlernen darf und auf diesem Wege. Und ich bin unglaublich neugierig auf Sie, auf das, was Sie tun und auf das, was Sie vorher gemacht haben und auf das, was Sie machen wollen. Und ich weiß gar nicht, wo ich beginnen kann, weil mich nämlich wirklich alles interessiert. Aber meine erste Frage ist, was haben Sie heute Morgen gemacht?
Das hing mit gestern zusammen. Gestern Nachmittag kam aus dem Sender meiner Frau der Anruf, Achtung, wir müssen sofort zum Testen, weil im Sender ein Corona-Fall ist. Also, wir hatten zuvor einen wunderschönen Adventskranz gekauft. Das ist ein Adventskranz am Gedeonswall. Ich will keine Werbung machen, aber man sollte hingehen.
Gut, dürfen Sie. Hier darf man alles.
Weil der macht mit Piggy und so weiter. Also nur wirklich keine religiösen Adventskränze. Es ist ein herrliches Männerpaar, was die. Und da haben wir zuerst wunderschön eingekauft und es war ganz toll. Dann gingen wir ins Auto, dann kam die Nachricht, bums, und jetzt verändert sich der Tag.
Ja.
Und dann mussten wir in der Aachener Straße ist dieses Zentrum. Und dann musste man erst warten, natürlich, anderthalb Stunden in der Kälte. Ich hatte die falschen Schuhe an, und weil ich natürlich nicht daran dachte, dass man jetzt dann in der Kälte rumsteht. Und dann wurden die Abstriche gemacht. Und der Tag, der restliche Tag, der war eigentlich dafür da, wir wollten spazieren gehen und so weiter, alles natürlich nicht.
Ja.
Und dann plötzlich dirigiert dann Corona den Rest vom Tag.
Übernimmt die Regie.
Abspiel.
Ja,
ja,
ich verstehe.
Und dann kam bei mir um 18 Uhr die Nachricht, dass ich negativ sei. Und bei Tatjana kam noch nichts. Und dann macht das Gehirn natürlich, warum? Alle anderen, da waren auch eine andere Kollegin dabei, die haben schon alle geschrieben, ja, ich bin negativ. Und bei Tatjana nichts. Und dann sind wir in die Küche gegangen und haben einen guten Rotwein getrunken und haben uns leicht ins Bett gesüppelt. Und dann eben heute früh war das Erste, was man sagt, jetzt guck.
Ja.
Und dann sagen, nee, will doch nicht. Jetzt mach, komm, es kann doch nicht sein, ich bin negativ, dann kannst du doch nicht. Und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja. Ich bin negativ. Und das war heute früh.
Das ist eine schöne Nachricht. Das freut mich. Herr Goritzki, wollen Sie mir ein bisschen was von sich erzählen? Ich bin sicher, viele kennen Sie. Ich kannte Sie natürlich auch. Aber ich würde das ungern übernehmen. Das wäre eine einzige Lobeshymne. Erzählen Sie ein bisschen von sich, von Ihren Projekten, von Ihrer Ausbildung, von dem, was Sie machen, wer Sie sind.
Ja, ich bin im Moment, also seit 25 Jahren eigentlich Regisseur am Theater, früher Schauspieler am Theater, dann natürlich Fernsehen und Film, das kommt dazu. Das ist aber nicht das Zentrum, sondern das Zentrum ist nach wie vor das Theater. Und wie sagt man, mittlerweile bin ich auch Privatier.
Sie arbeiten nur noch freiwillig.
Ja, ach ja, man muss schon, also es drängt schon.
Ja, naja, Sie sind Künstler.
Ja.
Also Kulturschaffende.
Es hört nicht auf.
Ja.
Es hört nicht auf, und es ist zwar so, dass man dann sagt, nee, das muss ich nicht mehr machen. Also nicht jeden Job, sondern dann wartet man, und wenn es dann halt ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber natürlich, das Arbeiten hört nicht auf, weil das Arbeiten eben auch zum Selbstgefühl gehört. Das putzt immer noch den Kopf, die Seele, den Körper auch. Und insofern ist es natürlich.
Man hat als Künstler ja lebenslänglich.
Ja.
Fragen Sie mal einen Künstler, wann er in Rente geht. Ja, ja, also ich höre dann mit 62,5 höre ich dann auf zu malen.
Nee, ja. Das geht natürlich nicht. Aber ich bin, wir sind da eigentlich sehr geprobt, weil meine Brüder sind ja alles Musiker.
Wirklich?
Wir sind fünf Brüder, alle vier davon sind Musiker. Und ich bin der Einzige aus der Art Geschlagene.
Ja, so ist das. Ja. Muss ja einer. Aber was für Musiker? Erzählen Sie bitte.
Zwei sind schon gestorben. Also wir hatten einen Geiger.
Ingo Goritzki, sind Sie mit
richtig, dem Verwandt? Richtig, das ist mein Bruder.
Ja. Wirklich?
Ja.
Wow.
Ja.
Wow, das ist einer der größten Obolisten, die es je gab.
Ja, wird so gesagt.
Ja.
Der ist grade,
sag ich jetzt auch.
Der ist gerade in Korea. In Korea und der wollte eigentlich raus, kam nicht raus, weil da ein Komplett-Lockdown war. Und er unterrichtet da jedes Jahr.
Aha.
Ist verheiratet mit einer Koreanerin, deswegen ist er ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Korea.
Ja.
Und ja.
So.
Und also der nächste Bruder ist der Johannes.
Ja.
Der Cellist.
Ja.
Dann hatte ich einen Bruder, das war der Bratscher, der war bei den Münchner Philharmonikern damals, mit dem Celi Bidache.
Ja.
Und der Bruder, der gerade über mir ist, ich bin ja der Jüngste,
aha,
der über mir ist, dessen Sänger.
Wie heißt der?
Markus Goritzki.
Schön. Also Gesang, ja. Cello, Oboe, Bratsche.
Ja.
Kann man Musik zu Hause gemacht, ja?
Natürlich. Deswegen musste ich auch Klavier natürlich lernen.
Das gehört sich
unvermeidbar.
Sie haben Klavier gelernt?
Ja, die Eltern wollten, weil die Schule nicht so lief. Es hat auch nur ein Bruder, der Oboist, der hat Abitur, alle anderen haben kein Abitur.
Aha.
Und da wurde ich fast gezwungen, Klavier zu studieren.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ne, kommt nicht in Frage. Nicht, also es gibt, der Konkurrenzkampf an sich in der Musikwelt ist schon groß genug. Der Konkurrenzkampf innerhalb einer Familie, das ist noch ein ganz anderes
Blatt. Ist das so? Ich dachte, wir würden alle zusammenhalten und Sie spielen ja nicht das gleiche Instrument.
Natürlich hält man zusammen, aber es ist in der Ausbildung. Die drei großen Brüder, die waren vor dem Krieg, dann kamen drei nach dem Krieg. Und das heißt, die haben schon studiert, während wir noch in der Schule waren. Und dann ging es daran, jetzt zu sagen, ja, mache ich jetzt Musik, auch beruflich oder nicht. Und da waren die aber schon, haben schon ihre Konzerte gespielt. Und dadurch hat sich ein, das war wie so ein Sog.
Ja. Die Bewegung hat gerade nach unten gezeigt. Vom Sog. Aber ich kann jetzt nicht einfach locker lassen. Das schaffe ich nicht, Herr Goritzki. Bitte. Wo sind Sie aufgewachsen?
In Schwaben. Tiefes Schwabenland.
Welche Stadt?
Oberndorf am Neckar. Das liegt zwischen Horb kennt man eigentlich meistens und Rottweil kennt man.
Ja.
Rottweil kennt man im Prinzip durch die Fastnacht.
Ja.
Und das Oberndorf ist ein kleines Städtchen, hatte 10.000 Einwohner. Das ist das einzige Städtchen, ich glaube, auf der Welt mit 10.000 Einwohnern und drei Waffenfabriken.
Gut. Okay.
Und zwar Mauser.
Ja.
Das ist richtig. Heckler und Koch macht das Maschinengewehr für die Armee. Und da gibt es noch eine kleine Sport. Also mit 9.000, 10.000 Einwohnern und drei Waffenfabriken, die weltweit vertreiben,
ist schon nicht schlecht. Und fünf Brüdern, die von den vier Musiker werden. Die waren fleißig, nehme ich an. Die haben aufgepasst, dass sie nicht falsch spielen. Was haben denn ihre Eltern gemacht?
Die Eltern waren, der Vater ist Lehrer und die Mutter war Hausfrau. Aber beide haben sich durch Musik kennengelernt. Und sie war eigentlich eine sehr gute Sängerin.
Mhm.
Nur das war halt nie eine Frage. Mhm. Er war Klavier, war sehr gut, er konnte wunderschön improvisieren. Mhm. So, die Literatur war nicht so sein Ding, mhm. die Klavierliteratur, aber er hat wunderbar, mhm. wunderbar improvisiert und war sonntags immer auf der Orgel.
Mhm. Und Ihre Eltern haben dann für die musikalische Ausbildung gesorgt?
Ja.
Und aufgepasst, dass alle üben, oder waren sie alle intrinsisch motiviert, wie es so schon heißt?
Ja, also das war zum Beispiel dann, ich war nicht ganz so willig. Aha. Ich habe das zwar sehr gerne gemacht, aber Fußballspielen drunten war schöner. Aha. Und da hat man dann zum Beispiel gesagt, guck dir den Johann an, der hat sowas nicht gemacht. Und so fing das dann an.
Ja.
Und aber sie waren sehr dahinterher, nicht, dass man gut wird, sondern dass man überhaupt das macht. Mein erster Beruf ist Heilpädagoge.
Aha.
Und da waren sie schon sehr geknickt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so, ich mache jetzt Schauspiel. Und dann sagten beide, na endlich.
So. Ist schön.
Man hört es. Andere Leute erzählen immer genau das Gegenteil.
Ja,
aber ich
lernen
muss sagen,
was Anständiges,
sie waren,
heißt es.
Ja, genau. Sie waren tierisch glücklich, dass ich dann auch...
Obwohl man als Starfußballer deutlich mehr verdient als als Starmusiker, ja?
Ja, das hätte bei mir bestimmt nicht gereicht.
Okay. So, also Sie sind eigentlich ein verkappter Pianist. Ich habe Sie erwischt. Was war denn das?
Ja, mit Wonne im Internet habe ich Sie... ich kannte zum Beispiel die... ich wusste natürlich, dass es den Karl Philipp Emanuel
ja.
gab. Aber in dieser Ausformung, wie Sie ihn mir dargebracht haben, das habe ich nicht überrissen.
Er ist mein Lebensidol.
Wahnsinnig, wahnsinnig. Ja. Also ich habe dann die zweite Symphonie, habe ich mal so auch reingehört. Und ich war wirklich bass erstaunt und wusste nicht, ist das eine Romantik oder was ist das denn?
Genau.
Also es war, muss ich sagen, Sie haben mir da ein Türchen geöffnet.
Ach, wie schön.
Muss ich sagen.
Ja, das höre ich doch gern. Und das mit der Romantik, da legen Sie gleich den Finger in die Wunde. Er ist durch und durch Romantiker. Er drückt sich ja aus. Er drückt ja seine Gefühle aus.
Ja,
das hätte sein Vater, das wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Und deswegen war er ja auch der rebellische Sohn. Und er hat den empfindsamen Stil geprägt. Empfindung, Gefühl.
Ja.
Was ist das?
Entschuldigung, das ist, glaube ich... Ich habe es ausgemacht.
Macht nichts.
Aber ich habe es nicht leise gestellt. Deswegen, ups.
Wir werden...
Ja, okay.
Und was war denn das Schwerste, was Sie je gespielt haben, wenn ich so fragen darf?
Also ich habe mein Favorite, weil ich einfach sehr, sehr liebe vom Klang her, ist Chopin.
Ja.
Und das Schwierigste war, glaube ich, bisher dieses, ich weiß gar nicht mehr.
Sie meinen das Cis-Moll am Promptu?
Ich glaube, ja.
Okay. Also, jetzt wurde erkannt. Reicht doch. Ja, das ist auch nicht leicht. Also Chopin und Pianist. Und
meine
dann,
linke Hand ist grauenvoll. Ich kann keinen einzigen Lauf. Rechts ist okay. Da fühle ich mich einigermaßen zu Hause. Das
ich hätte da ein paar Tricks, das kann ich Ihnen hören. Ich kann Ihnen später ein bisschen Motivation. Nee, Herr Goretzke, ernsthaft. Sie haben dann sich dazu entschlossen, Schauspiel zu studieren.
Ja.
Aber erst Heilpädagogik?
Ja.
Wie, studiert man das oder ist es eine Ausbildung?
Das ist eine Ausbildung, so berufsbegleitend. Das war damals in der Schweiz. Mhm. Da gab es, das war bei den Anthroposophen.
Mhm.
Ich selber bin keiner.
Mhm.
War Kurzzeit, aber dann habe ich den Verein wieder sehr gerne verlassen. Und und das dauert 3 Jahre und dann hat man so die Ausbildung.
Mhm.
Und dann wusste man nicht, was kommt jetzt. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, wie das, ich glaube, ich wollte es einfach machen.
Sie wollten es einfach machen, so ist das. Man will es einfach machen.
Richtig.
Und haben Sie dann eine Aufnahmeprüfung gemacht?
An einer Schauspiel?
Wo denn?
In Berlin.
Holla.
Und wenn ich in Berlin nicht angenommen worden wäre, wäre ich auch wieder zurückgegangen. Ich dachte, wenn man in Berlin entweder ankommt oder nicht ankommt, kann man es oder kann man es nicht.
Und die Quote ist ähnlich bei uns, nämlich an 3 von 982, ja. Ist ja nicht so leicht, aufgenommen zu werden.
Ja, aber es hat halt geklappt. Okay. Also ich war, wie man so sagt, top vorbereitet. Und hatte eine, man musste ja 5 Rollen musste man vorbereiten und eine davon war von Gogol. Fällt mir jetzt nicht ein. Ein richtiges Werk. Mhm. Also das hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Mhm. Und ich habe das einfach so für mich geprobt, auswendig und so. Und dann war die Aufnahmeprüfung und ich sagte, ja, ich würde gerne mit dem Gogol beginnen. Ja, machen Sie ruhig.
Ja.
Und dann so nach 5 Minuten, entschuldigen Sie, wie lange geht das denn noch?
Kannten die das nicht?
Doch, aber die dachten natürlich, ich hätte eine Kurzfassung oder so.
Aber das ist ungefähr so, als ob jemand das wohltemperierte Klavier auswendig lernt.
So ungefähr. Boah. Also, und dann habe ich gesagt, ja, das dauert jetzt noch 1,5 Stunden. Bitte? Okay, alles klar. Müssen Sie nicht weiter. Was haben Sie denn sonst noch? Da ist den. Aber ich dachte halt, naja, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig.
Wow. Und Sie sagen, es hat geklappt. Ja. Gab es sonst irgendjemanden, der. Mir fällt der Name des Stücks nicht ein, aber ich weiß, welches Sie meinen. Gibt es noch jemanden, der das. Es gibt ja Menschen, die können die göttliche Komödie auswendig. Roberto Benigni hat das mal öffentlich rezitiert. Der hat den Kopf, aber das ist so sein Lebenswerk. Ja. Aber für eine Aufnahmeprüfung 1,5 Stunden auswendig?
Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich Tagebuch eines Wahnsinnigen, so hieß es.
Ja, stimmt.
Gogol, Tagebuch eines Wahnsinnigen. Und das hat mir halt so gefallen. Und dann dachte ich, naja, dann machst du das.
Wow. Und was waren die anderen Werke, die anderen Rollen?
Franz Mohr, dann von Beckett aus dem
Warten auf Godot.
Warten auf Godot, den Lucky. Mhm. Was Lustiges hatte ich nicht.
Ist auch schwer.
Ja, man ist Schwabe.
Schön.
Und ja, immer so die tiefen Sachen.
Also, ja.
Und dann, ja.
Da muss ich Ihnen gleich, mich interessiert alles weitere und ich komme darauf zurück, aber mir fällt gerade etwas ein. Glauben Sie, dass die Kultur, die Hochkultur, glauben Sie, dass wir zur Unterhaltungsbranche gehören? Ist das Unterhaltung?
Ach, das ist, das ist eine Frage. Oh mein Gott. Man kann es eigentlich, die Antwort kann eigentlich immer nur falsch sein. Weil natürlich ist Unterhaltung lebenswichtig. Und auch in Corona-Zeiten halte ich es auch für wichtig, den Leuten noch ein Lachen abzuringen.
Also bei mir schaffen sie es ungefähr im Minutentakt, ja.
Aber natürlich ist es auch so, dass man die Lust der Seele nach innerer Verbreitung, nach Erlebnis, auch nach tiefem Erlebnis, dass das natürlich auch lebenserhaltend ist. Also ich weiß es nicht, ich bin da total zerstritten. Ich finde es wichtig, ich finde es wichtig zu lachen. Es muss nicht so wie Gott hab ihn selig, Karl Dahl. Aber ja. Das wäre nicht unbedingt mein Humor. Was ich aber toll finde an ihm, ist zum Beispiel seine Frechheit.
Das ist, der hat immer aus der Hüfte geschossen. Ja.
Und dieses hinterher ist man dann zwar besudelt, aber man hat etwas erlebt.
Ja.
Und das achte ich auch unfasslich. Also,
man sagt ja in der Neuropsychologie, dass man am besten über den Humor lernt. Das, was wir witzig finden, das bleibt im Gedächtnis. Zum Beispiel Witze mit bestimmten Pointen, die, wie soll ich sagen, die ganz unverhofft kommen und überraschend sind. Also das Überraschungsmoment prägt sich ein, das Humor.
Das ist richtig.
Moment prägt sich ein.
Das ist richtig.
Ja. Aber naja, das ist auch eine eigene Kunst. Es gibt kaum wirklich gute Komödien. Sehr wenig, ne, im Verhältnis zu anderen Filmen.
Richtig. Naja, wir haben, Gott sei Dank, haben wir die Komödien von Shakespeare.
Oh, ich dachte jetzt an den zeitgenössischen Film, aber natürlich
Shakespeare. Ach so, ja. Ja, ja, das, aber ja, die zeitgenössischen, oh, das, ja.
Heißt ja eigentlich die Königskategorie, ne? Die
Komödie. Eigentlich ja, eigentlich ja. Ich meine, ich finde Humor auch deswegen so wichtig, weil er so, je gescheiter er ist, desto besser. Und wenn man dann merkt, oh, da einer, der lacht immer 10 Sekunden später als alle anderen.
Ja.
Dann merkt man, das ist auch Arbeit.
Ja.
Und wie sehr dann Gehirn unterwegs ist.
Ja.
Und jedes Mal es verpasst gleichzeitig mit den anderen zu, wahrscheinlich war er Schwabe.
Sehr schön. Sagen Sie, Ihr Studium.
Fand ich heute übrigens wunderbar. In der Süddeutschen kam ein großer Artikel über den Karl Lauterbach. Also unser Corona-Beauftragte.
Und der hat Schauspiel studiert und war
Nein.
witzig?
Nein, der war okay. Sehr sportlich, sehr, sehr hinterher. Mhm. Und über den, ich kam nur wegen Witz,
ja.
So, über jetzt den Kollegen erzählten sich einen Witz über ihn, dass der Karl Lauterbach ein Kind fragt, sag mal, wie alt bist du denn? Und dann sagt das Kind, 8. Und dann sagt der Karl Lauterbach, also in dem Alter war ich schon 9.
Der ist wirklich gut. Oh Mann, da darf man ja schon gar nicht mehr drüber lachen, so gut ist der. Okay. Ich traue mich nicht mehr zu husten hier.
Ich erzähle mit aller Sympathie für den Lauterbach.
Ja.
Ich finde den ja toll.
Ja.
Ja? Ja. Ja, ich finde den, ich find das richtig, wie er sich einfach einbringt. Seinem, ja, und seinem Beruf entsprechend verhält. Und ich meine, er hat dem Thorsten, ich komme immer durcheinander, Thorsten. Er hat dem Thorsten jetzt mal ein bisschen Raum gegeben, dass der sich auch mal wieder erholen kann und übernimmt jetzt auch ein bisschen die große Deutungshoheit. Mhm. Und jetzt kriegt er die Todesdrohung, die vorher der Thorsten bekam. Also die haben schon zu... Ja.
Wirklich?
Wirklich.
Oh ja.
Oh je. Ganz schlimm. Ganz schlimm.
Oh je. Okay, zurück, ja. Zurück zur Werbung. Nein, zurück zu Ihrem Studium. Ich würde gerne was darüber wissen, über Ihr Studium der Schauspielerei. Ich weiß, wie das bei uns Musikern ist. Ja. Und wir fühlen uns im Grunde genommen immer sehr verwandt mit den Schauspielern, aber das sind wir nicht. Nee. Zum Beispiel, Sie haben Gruppenunterricht, Sie werden ganz anders persönlich gefordert, Sie haben einen geringeren sportlichen Anteil, ja, als die Musiker, sprich üben. Das Gedächtnis ist allerdings sehr vergleichbar. Der Faktor der Interpretation, all diese Dinge spielen rein. Und jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie war Ihre Studienzeit? Sind Sie aufgeblüht oder haben Sie 1000 Ideen bekommen? Hatten Sie das Gefühl, Sie können fliegen und die Welt liegt Ihnen zu Füßen? Oder hatten Sie eher das Gefühl, oh je, die Konkurrenz ist so groß, es mir wird nichts und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte? Aber erzählen Sie mal.
Also zuallererst ein Satz aus dem Gogol. Wenn der so ein bisschen durcheinander gerät, dann sieht er Dinge. Und damals bei der Aufnahmeprüfung muss das wohl geklungen haben, wie, oh, was für Spiegel und Porzellan. Richtig schwäbisch.
Okay.
Und die Ausbildung hat mir natürlich das möglichst ausgetrieben. Ich höre es immer noch und andere Kollegen hören das auch noch. Ach, du kommst doch irgendwo. Aber es ist natürlich, das war zum Beispiel Schule. Und das war, der Sprechunterricht war für mich sehr schwer, weil diesen Dialekt herauszukriegen, das ist Ja, das ist schlimm. Mhm. Und der schwäbische Dialekt ist nicht kompatibel mit der Kunst. Der bayerische ja.
Aber ich meine, Schiller wird doch genauso gesprochen haben.
Der wahrscheinlich noch etwas schlimmer. Also bei den Räubern merkt man auch vom Schreibduktus her, ja, dass das natürlich ein Schwabe war.
Können Sie den Anfang der Räuber auf Schwäbisch sagen?
Nee, es ist nur das, also das berühmte, was für ein tintenklecksendes Säkulum heißt es.
Ja.
Und auf Schwäbisch versteht man das. Das ist ein tintenklecksendes Säkulum. Und da weiß man ganz genau, wie Schiller, Schiller hat ja das immer seinen Kollegen, seinen Verwandten und so weiter auch vorgelesen.
Ja.
Und das ist völlig klar, wie der das gemeint hat.
Ich verstehe.
Allein vom Schreibduktus, wie er das geschrieben hat.
Wow.
Also das war zum Beispiel ein sehr wichtig in der Schule, dass der Dialekt sich ein bisschen unter den Teppich verkrochen hat. Und,
aber sagen Sie, so jemand wie Gerd Fröbe, der hat es nie abgelegt.
Ach, ich meine, deswegen liebe ich ihn so sehr.
Ja, aber er war ja sogar der Bösewicht in James Bond und hat gesächselt. Da duftet das alles, ja.
Aber erzählen Sie einen zweiten? Nein, gibt es nicht.
Genau.
Es gibt nur Gerd Fröbe.
Stimmt.
Und das Bayerische ist eben zur zweiten hochdeutschen Sprache geworden, also im Theater sowieso, vielleicht auch durch Brecht, keine Ahnung.
Aha.
Also das ist gelitten,
aha.
Österreich ist gelitten,
ja.
Das Bayerische, und das ist aber
Sprache,
dann wird es schon schwierig. Sächsisch ist, Schwäbisch geht gar nicht. Dann geht es, doch, das Hessische geht noch. Da ein bisschen hessisch babbelt, das geht.
Und Berlinerisch?
Berlinerisch natürlich auch, klar. Aber die beiden Dialekte, die als Sündenfall übrig bleiben, ist Sächsisch und Schwäbisch.
Wie schön. Also Sie sagen, das ist ja richtig rührend. Und haben Sie Kölsch gelernt?
Ja, so. Wir sind jetzt 10 Jahre sind wir in Köln.
Ja, Köln, und, das klingt schon ganz gut.
Ja, natürlich. Ich finde den ja herrlich.
Ja.
Ich finde den wunderbar.
Ich lerne noch, ich kann ihn nicht. Ich muss üben, wie eine Fremdsprache.
Ja, wir haben natürlich, wir können zu Fuß von uns ins Stadion gehen, zum FC.
Mhm.
Und das Erste, was wir natürlich gelernt haben, ist die Hymne.
Mhm.
Klar, Köln, Alaf. Das war natürlich Pflicht. Und so ging man so, wir haben gesagt, wir können nicht ins Stadion gehen und links und rechts von uns wird die Hymne gesungen und wir kennen nichts. Das geht nicht.
Ja.
Und deswegen haben wir uns...
Hatten Sie berühmte Lehrer im Studium?
Nein.
Ist es denn wichtig überhaupt? Also man sagt ja so im Klavier, dass die ganz
großen... Also die Lehrer mögen mir verzeihen, ein von Oertzen, der kommt aus einer großen Schauspielerdynastie, aber der, warum er, der Vater ist ganz berühmt, aber der Sohn hat das wohl nicht so ganz geschafft. Also die Lehrer mögen mir verzeihen, aber der wichtigste Lehrer... Man hat immer einen wichtigsten,
ja.
Und das war ein gewisser Martin Heupel, und der kam vom Zirkus. Der kam vom Zirkus, von Comédie dell'Arte, und durch den der hat sich mir einfach das Theater erschlossen.
Ich verstehe.
Gar nicht so sehr über Rollen und über, sicher musste man auch Rollen lernen. Aber das Wichtigste für mich war die Unterrichtseinheiten mit dem Martin. Und der war auch so klug und hat immer in Abständen immer ein Jahr ausgesetzt, Sabbatical gemacht, ging dann auf Tour in der Welt und kam mit völlig neuen Theaterideen zurück.
Wow, und das konnte er, das war möglich?
Das war möglich, ja. Er hat es einfach so gemacht.
Er hat es einfach so gemacht?
Ja.
Künstler.
Ich meine, okay, ich war nur 3,5 Jahre und dazwischen war ein Jahr ohne Häupel. Dann kam der zurück und hat von uns Kabuki und bla 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 und solche Sachen uns beigebracht, wo ich gemerkt habe, boah, ach, das ist auch Theater, oh, wie geil. Und so und ging das dann immer. Also der war für mich mein, würde ich
ihr
sagen,
Mentor.
Das ist mein Lehrer.
Und ja. Ihr Mentor wahrscheinlich, ja. Und Ihre Liebe, ich höre das raus, wuchs zunächst in Richtung Theater, wenn ich das richtig verstehe.
Eindeutig.
Eindeutig. Da will ich mehr drüber wissen. Warum Theater und nicht Film? Also Film später
das,
natürlich, kann man so nicht
ich
sagen.
Ich weiß es nicht. Film war nie in der Diskussion. Also für mich nicht.
Ergibt sich dann wahrscheinlich. Ne?
Man ging auf die Schauspiele, damit man ins Theater geht. Aha. Und da gab es das berühmte Krebstheater in Berlin. Und das war mein erklärtes Ziel. Ich wollte einfach ans Krebs, fertig, aus, egal was passiert. Und das hat dann auch geklappt. Und das war meine Art. Das ging auch, da war nicht Comedia dell'arte, aber es war auch eine Arena-Bühne. Die Kinder standen daneben oder saßen in der Arena. Und das war halt, die Guckkastenbühne gab es nicht. Und ein Theater, das keine Guckkastenbühne hat, das war für mich genau das Richtige.
Ah.
Das wollte ich auch.
Und es ist wahrscheinlich auch einfach der Live-Moment. Ne? Sie haben die unmittelbare Reaktion des Publikums.
Ja. Ah. Also und am Krips ja sowieso. Die Kinder saßen einem quasi auf der Pelle. Und das war ein so hautnaher Kontakt. Damals entstanden dann die ersten Jugendstücke und so weiter. Da war zum Beispiel ein mittlerweile ja sehr berühmter, der Heinz Hönig, war da dabei. Und der hat dann, das war dann über das Boot von dem Petersen, da rutschten manche vom Krips rutschten in den Film und blieben dann plötzlich beim Film.
Aha.
Ich rutschte da nicht mit, wäre gerne mitgerutscht, aber hat halt nicht geklappt. Aber da hat man auch gemerkt, dass natürlich das Krips-Theater, weil es so nach der Schnauze geht, dass das für Kamera und für Film und Fernsehen sehr gut war.
Ja.
Und da fing ich dann auch mehr an zu drehen.
Also Sie haben das Regiehandwerk sozusagen empirisch gelernt?
Das kam viel später.
Aha.
Ich hatte einfach...
Das ist wie wenn man vom Musiker zum Dirigenten wird. Kann man das so vergleichen?
Das kann sein, ja. Ich habe mich mit meinem Bruder sehr, sehr lange darüber unterhalten.
Entschuldigung, ich habe jetzt gerade was gesagt. Vom Musiker zum Dirigenten, das nehme ich zurück.
Ja, aber vom Instrument. Ja,
natürlich.
Der Johann, also der Cellist, der hatte dann auch irgendwann mal gesagt, nee, reicht mir nicht. Ich möchte, da war das ziemlich ähnlich. Ich wollte auch auf dem Theater mal sagen, so, du kommst jetzt von links. Und wenn der Schauspieler dann sagt, ich würde aber gerne von rechts. Nein, du kommst von links.
Ganz anders, ganz anderes Stück jetzt. Ja.
Und vor allen Dingen auch mal die Ideen, die man selber hat, die auch wirklich einbringen zu können.
Ja.
Und das war ein großer, es war sonst eigentlich immer so, Premiere, dann zwei Tage später gibt es eine Leseprobe vom nächsten Stück, dann gibt es wieder 6 Wochen Arbeit, dann gibt es wieder eine Premiere und so weiter. Und dann dachte ich, nee, das halte ich nicht aus bis zum Schluss.
Ich verstehe.
Und mittlerweile ist es im Prinzip, ja, so hält sich die Waage, 25 Jahre Schauspiel, 25 Jahre Regie.
Aber
so.
Waren Sie bei Null angefangen oder wie? Ich meine, man rechnen kann.
Ja, relativ früh. Ich bin von zu Hause weggelaufen. In die Schweiz.
Sind Sie weggelaufen von zu Hause?
Ja, so im Prinzip. Also weggelaufen ist ein bisschen viel gesagt. Ich habe in der Schweiz meine Schwester besucht. Die war da in diesem Heim.
Aha.
Und das war 1,5 Jahre vorm Abitur. Und dann kam ich nicht mehr zurück.
Und Ihre Eltern haben sich nicht gefreut?
Vater hat sich nicht umgebracht.
Er war not amused.
Er war not amused.
Er war not amused, okay.
Und weswegen erzähle ich das denn?
Wir sind eigentlich in medias res. Wir sprechen über, ja, wie alles so kommt.
Ach, ja, ja.
Und
ja.
So geht auch unser Gespräch. Das eine führt dann zum anderen. Aber sagen Sie, die Theater, ich sehe es ja in den Konzertsälen. Wir haben ja das Problem, dass das Publikum, ich finde das immer sehr despektierlich, sagt, wir haben ein alterndes Publikum. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil man in einem bestimmten Alter erstmal überhaupt die Zeit hat, ins Theater und ins Konzert zu gehen. Deswegen spielt das Alter an sich keine Rolle. Das heißt nicht, dass man unbedingt junges Publikum anspricht. Soll man auch und man soll ja damit leben und aufwachsen. Aber ich sehe schon ein Zeitproblem, wenn man bis abends in einem Büro sitzt und dann in einen Konzertsaal hetzen muss. Es ist ja auch oft schwierig. Ja?
Absolut.
Aber wie ist es im Theater? Haben Sie Publikums, sind die Zahlen stabil oder haben Sie da Sorge?
Also an den Häusern, wo ich arbeite, da, also die Schneefraktion,
der Silbersee, ja,
die ist schon hart, die ist schon groß,
ja.
Und da ist aber im Prinzip, ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte. Jeder Mensch verdient es, dass man seine Interessen bedient. Und wie viel jetzt nur Silber sind und wie viel Braun oder wie viel blond sind, das
ich verstehe.
Es gibt eben, also das permanente Gieren danach, uns fehlt die Jugend.
Meine Rede, ich weiß. Sie sprechen mir aus der Seele. Sagen Sie, hat denn das Theater einen Bildungsauftrag?
Im Entferntes.
Theater ist ja Katharsis.
Im Entferntes, ja, insofern, wenn man die Katharsis als Bildung begreift, dann auf jeden Fall.
Ja, die Bildung ist ja, sie bildet ja den Menschen. Und Theater bildet ja den Menschen auch. Das heißt nicht, dass man belesener ist oder dass man jetzt mehr weiß, weil man ein Stück gesehen hat, sondern im besten Falle verändert ja das Erleben eines Theaterstücks sein Denken.
Halte ich nicht für ein Gerücht.
Schon mal gut, okay.
Aber das entscheiden nicht wir. Also der Moment, in dem ein Theaterstück einen Menschen angreift und ihn in der Tat verändert, da sind nicht die Leute auf der Bühne dran schuld, sondern da ist dran schuld, dass der in einer gewissen Situation ins Theater geht und plötzlich sich kurzschließt mit sich selber aus irgendwelchen Gründen. Und der Schauspieler ist so dumm und denkt, er sei schuld, er sei toll, so toll gewesen, dass er den erreicht hat. Nein, er hat einfach nur etwas gesagt, was in der Seele des Zuschauers irgendwas bewirkt hat.
Das ist eine sehr bescheidene und demütige Einstellung.
Ich glaube, so sollte man. Es gibt schon natürlich den Auftrag und ich will auch, dass es gab ein Stück von Kuschner, über das schwule Leben innerhalb in Amerika. Und also ein ganz tolles Angels in America hieß.
Ja, das kenne ich natürlich.
Ja. Und da hatte ich den Kranken gespielt und ich hatte zum ersten Mal seit langem wieder das Gefühl, das ist richtig, dass ich das spiele. Und das ist wichtig, dass ich das spiele. Und du kannst mir geben, was du willst, ist mir scheißegal, das will ich spielen. Und so oft wie möglich. Weil ich da auch einen Auftrag verspürte, in der Tat. Aber der Auftrag war in mir. Das kann man nicht, das entsteht manchmal.
Ja.
Und dann habe ich aber auch 1000 Mal die Räuber gespielt. Nix Auftrag, sondern, naja, Tintenklecksen, das Ägelung halt.
Ja, gut.
Aber genauso, nicht zufällig, aber genauso, es ereilt einen und dann spürt man diesen Auftrag und dann sagt man da auch ja, aber das gelingt nicht immer.
Nein, das wäre auch zu schön und das wäre zu viel erwartet.
Ja, ja, ja.
Aber wir dürfen Künstler sein. Das ist ja eine Gnade. Sagen Sie, was hat sich denn in Ihrem Arbeitsalltag verändert, so in den letzten Monaten? Hat jetzt?
Ach, irgendwie, da ich ja sowieso als Regisseur immer, bevor ein Stück beginnt, bin ich praktisch auch ohne Corona immer gewesen, ein Vierteljahr in Homeoffice. Da wird gelesen, da muss ich streichen und so weiter. Und dann gibt es die Gespräche mit dem Bühnenbildner über die Kostüme. Das heißt, das sind ja alle, diese Prozesse laufen genau gleich ab wie mit Corona. Mhm. Also da spüre ich überhaupt keine Veränderung. Mhm. Das ist die schöne und manchmal nicht schöne Einsamkeit, die ein Regisseur, bevor er anfängt, mit anderen zu arbeiten, mit sich selber abmachen muss.
Bei uns das Üben, ja.
Richtig, ja. Genau.
Bei Ihnen ja früher auch.
Ja, ich meine, die Schauspieler, die sind nicht ganz so leidensfähig.
Das merke ich mir.
Die Musiker.
Ich hätte, ja.
Ich weiß durch die Familie, 8 Stunden.
Fleißig eben, Musiker.
Wahnsinnig. Ja. Schauspieler, die machen das nicht.
Die machen das ganz nicht?
Nein.
Aber wie lernt man ein 1,5-stündiges Stück auswendig?
Indem man es einfach lernt. Aber,
aber nicht 8 Stunden am Tag.
Nein.
Das Motorische fehlt. Ne?
Nein, ja. Mhm. Ja.
Ich verstehe.
Und ich habe eigentlich auch teilweise die Musiker beneidet, dass es klarere Strukturen gibt.
Ein bisschen ist das wahr, ja.
Dass auch, also in dem, was man erreichen muss, die Latte ist klar und die weiß man auch, wo die hängt. Mhm. Beim Schauspieler, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber der Hang zur Genialität ist manchmal verboten groß. Da gibt es,
aber ist doch so.
Ja, sicher. Es ist auch das Problem. Also ich war ja auch 10 Jahre lang Lehrer an der Schule und man kann auch nicht wissen, wenn Sie jetzt einen Schüler haben oder einen Hörer, der vielleicht Ihr Schüler gerne sein würde und Sie erkennen beim Spiel schon Möglichkeiten oder entdecken da schon, das wird schwierig und so weiter. Und beim Schauspiel ist es eben in der Tat doch so, dass es auch heißt, das ist so abhängig davon, wie man sich entwickelt. Das ist so abhängig davon, auch was man früher gemacht hat, welches Elternhaus, bla bla bla, welche Sozialisation man durchlaufen hat. Ist man ein ängstlicher Mensch oder ist man keiner? Und das alles ist aber wichtig für das Schauspiel, für Natürlich. Das Spiel, für das Spielen können. Und deswegen weiß man, ich habe mit Sicherheit auch viele Fehler gemacht bei der Aufnahmeprüfung, also später als Lehrer, weil ich vielleicht jemand nicht gesagt habe, Keule, lass es. Ich habe das Gefühl, das ist nichts für dich. Und auf der anderen Seite habe ich da vielleicht eine Unterlassungssünde begangen. Auf der anderen Seite will ich ihm ja auch nicht die Möglichkeit nehmen, sich dahin zu entwickeln, wo man dann plötzlich sagt, natürlich gibt es diese Bilder auch. Und ich so, boah, das hätte ich ja nie gedacht. Weißt du noch, wie der vorgesprochen hat? Oh mein Gott, und jetzt ist der, boah, ist doch toll.
Hat denn Fleiß damit zu tun? Kann man sich das erarbeiten? Kann man die Entwicklung beschleunigen, fördern? Also Wolfgang Metzger hat mal gesagt, der große Gestaltpsychologe, ein Grashalm wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Aber was für Möglichkeiten hat man dann?
Man hat die Möglichkeit des Interesses,
Neugier.
Neugier.
Ja.
Und wenn die wenn man die entweder als Lehrer evozieren kann,
ja,
oder als Schüler bereit ist, diese Neugier auszuleben. Wenn die beiden Sachen aufeinandertreffen, dann wird es eine unglaublich gesunde Angelegenheit, weil es Open End ist, weil man auch nicht weiß, wohin das geht,
ja,
weil es auch im mit Verlaub scheißegal ist,
ja,
ob es, ja, irgendwo hingeht.
Ja.
Wenn ich Instrumentalist bin, dann weiß ich, ich muss dieses verdammte Vibrato muss ich hinkriegen. Das geht nicht anders.
Oder
und diesen Lauf, der
muss, ja,
der muss halt funktionieren.
Ja.
Und beim Schauspiel ist es halt, Gott sei Dank, und das ist wunderbar, ist aber auch, kann auch ein großer Pferdefuß sein, dass man sagt, es ist auch viel der Moment und es ist viel die Neugierde. Und es ist viel auch Denken über die Gesellschaft. Das muss ich dazu, also.
Ich war gerade in Moskau im Oktober und, ja, habe ein Denkmal gesehen von einem meiner Idole, nämlich von Stanislavski. Und der hat gesagt, spielen Sie schlecht, aber spielen Sie überzeugend.
Ja.
Ja, das, ja, hat mir viele, viele Gedankenräume eröffnet.
Ja, klar. Also das Künstlertheater damals, das war schon
brennen.
Ja, 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 das war schon toll.
Was sind denn Ihre derzeitigen Projekte?
Das derzeitige Projekt ist Spamalot, heißt das. Das ist ein Musical. Ein Musical, was die Amerikaner gemacht haben, da gibt es von den Monty Pythons gibt es den Film Ritter der Kokosnuss.
Ja.
Und das ist auf diese Ritter der Kokosnuss draufgeschrieben. Herrliche Lieder, eine geile Musik und mit viel Tanz und mit viel Blödsinn. Also die,
ja,
die Monty Python war dann bei der Premiere dort anscheinend.
Ja.
Und die haben sich selber wohl voll bepinkelt.
Okay.
Und, also, und es gibt eine Aufnahme. Auf YouTube kann man das gesamte Broadway-Musical sehen. Und ich bin jedes Mal, ich denke, ich kenne es jetzt langsam in der Vorbereitung, muss man und so weiter. Und jedes Mal ertappe ich mich und gucke es wieder durch und lach mich schöps. Es ist wirklich ganz herrlich. Es ist ganz herrlich.
Das sagt der Schwabe, der sagte, ich habe kein lustiges Stück gehabt bei der Aufnahmeprüfung. Schöner Zirkelschluss.
Ja, doch. Also es ist mittlerweile hat sich die Nähe zur Komödie oder die Liebe zur Komödie auch sehr bewahrheitet. Das
nennt sich Entwicklung. Ja.
Nennt sich Entwicklung. Und nennt sich auch, der Schwabe sagt dann, ja, das muss ich halt lernen. Also.
Das muss ich halt lernen.
Und so kam das, ja. Das ist, also das ist das Nächste. Dann ist noch ein anderes in Schwäbisch Hall auf der großen Treppe.
Ja.
Das ist der kleine Horrorladen. Und dazwischen ist noch Shakespeare in Love. Das ist ein Schauspiel.
Ja.
Nach dem Film.
Ja.
Nach dem Film.
Mhm.
Das hat irgendjemand umgeschrieben ins Theater. Eigentlich, mhm, eigentlich ganz okay.
Mhm.
Und es wird Spaß machen.
Gut.
Das sind die drei, die jetzt.
Klingt nach Arbeit und klingt nach Erfüllung.
Also alles, ob es kommt.
Ob es aufgeführt wird, aber ja, irgendwann schon, oder?
Ja, das ist nicht sicher. Also zwei Sachen sind mir natürlich während der Corona weggebrochen, klar.
Mhm.
Weil es halt nicht ging. Und ob das nur funktioniert, also die Sachen werden bis zur Generalprobe werden die durchprobiert,
mhm,
weil das Theater selber kann, mhm, ja arbeiten, mhm, innerhalb.
Mhm.
Und nach der Generalprobe ist dann Schluss.
Nein, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Na,
Wir werden sehen.
Ja, naja, wir drücken ja alle die Daumen. Ja. Aber was fehlt Ihnen am meisten und was macht Ihnen zurzeit große Freude?
Das ist eine unverschämte Frage.
Ja. Sie können ja, also. Sie können ja sublimiert antworten.
Ach, was mir sehr Freude macht, ist, das klingt jetzt ganz furchtbar, aber so furchtbar einfach, aber das ist das Gute an Corona, meine Frau und ich gehen viel spazieren,
ja.
Wir reden viel,
ja.
Ich kann ihr von meinen Sachen erzählen, sie von mir. Vorher war ich dann eigentlich immer mindestens ein halbes Jahr lang weg im Jahr.
Mhm.
Und da das alles jetzt neu ist, ist das auch ein sehr schönes neues Leben. Also Corona hat nicht nur was genommen, sondern Corona hat auch was gegeben. Mir.
Dann haben Sie mir beide Fragen zugleich beantwortet und haben ein unglaublich positives Schlusswort gefunden.
Oh,
oh Herr Goritzky, das hat jetzt so viel Freude gemacht. Also ich fühle mich reich beschenkt.
Ebenfalls.
Ich danke Ihnen sehr.
Eben.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, wenn Sie mal wieder ein Konzert spielen.
Nicht doch, nicht.
Dann würde ich
wieder an.
Dann, dann sitze ich. Dann sitze ich da drin.
Ja, natürlich. Die Hoffnung bleibt natürlich. Wir werden sehen. Alles Gute Ihnen. Bis bald.
Ich danke Ihnen. Tschüss.